Dann gehen wir da mal weiter im Thema Verwalterschaft. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir das erste Mal darüber hatten. Letztes Mal sind wir ja dann nachher ein bisschen vom Heiligen Geist geleitet und nach diesen Eindrücken aus dieser Konferenz aus Schwarzenburg raus ein bisschen anders geleitet worden. Das ist schon, glaube ich, sehr gut gewesen. Dass wir heute noch ein bisschen weiter an diesem Thema dran sind. Einfach, dass wir selber auch ein bisschen reingenommen sind, das Konferenzthema. Es war interessant, als ich mit Franz Duplessis geredet habe und ihm gesagt habe, was wir für ein Thema auf dem Herz haben, hat er gesagt, das sei jetzt interessant. Er ist jetzt etwa seit einem halben Jahr sei er am Thema Verwalterschaft, am Graben, am Schaffen dran und merkt, das passt jetzt gerade gut so. Können wir also gespannt sein, was er denn wird bringen auf dem Herzen. Wir tun das immer spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oft hat man so das Gefühl, wenn man so ein Thema setzt, dann hat man so irgendeine Idee, eine Erwartung, was das so könnte sein. Und dann kommt der Franz und bringt etwas völlig anderes, wo ganz einen anderen Aspekt, ganz eine andere Perspektive, einen anderen Blickrichtung, wo du gar nicht erwartet hast und die wie noch tiefer in das Thema hineinführt. Das ist mir jetzt fast immer so gegangen. Darum bin ich auch sehr gespannt, was er wird bringen an der diesjährigen Konferenz. Wir haben Grundprinzipien von Verwalterschaft zusammen angeschaut. Wisst ihr das noch? Vier Punkte habe ich da. Was sind Grundprinzipien von der Verwalterschaft? Es ist ein Verwalter. Wir haben das letzte Mal zusammen so ein bisschen angeschaut. Schauen wir mal, ob das noch jemand weiss. So Kernelement, Kernhaltungen auch. Grundordnungen da drinnen. Das ist wichtig, dass wir das noch mal einmal kurz zusammenfassen. Also, das bringen wir schon her. Kommt. Genau, der Verwalter ist nicht der Eigentümer, sondern er macht eigentlich einen Dienst, eine Aufgabe, einen Auftrag für jemand anderes, dem muss eigentlich gehört. Das ist ganz ein ganz wichtiges Prinzip in der Verwalterschaft. Ja. Was haben wir noch gemerkt? Genau, also er tut eigentlich den Eigentümer repräsentieren, tut für ihn auftreten, ist auch ein Bevollmächtigter. Ich kann eigentlich für einen Eigentümer auch Unterschriften geben und Entscheidungen treffen und reden für ihn. Ist wie ein Botschafter, ein Repräsentant vom Eigentümer. Sehr gut. Dann vielleicht mehr so ein geistliches Prinzip, noch, das wir noch angeschaut haben. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr das Vorderste. Verfügbar, ja. Also das ist eine wichtige Charaktereigenschaft. Er hat ein dienendes Herz, er ist verfügbar, er läuft nicht in seiner eigenen Agenda, sondern macht wirklich das für jemand anderes und ist verfügbar, ja. Und was ist sein Lohn? Was ist seine geistliche Beförderung? Bist du auf der guten Spur? Genau, das ist es, ja. Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Und das ist, glaube ich, ein echtes Schlüsselprinzip in der ganzen Verwalterschaftsfrage. Oder viele Leute streben daran, was ist mein Ding? Was ist mein Ministry? Was ist meine Gabe? Oder wo ist mein Auftrag? Wo ist das, was ich machen kann? Und das, da bist du so am Suchen, wo ist mein Ding? Aber das Prinzip ist, wenn du nicht gelernt hast, dich mit jemandem, das, was jemand anderem gehört, treu zu verwalten. Wer kann dir denn das anvertrauen, eigentlich dies wäre? Oder ist ganz, ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Und was wir auch gesehen haben, das wäre noch der vierte Punkt gewesen, dass im Reich von Gott und in unserem ganzen Leben wir eigentlich immer Verwalter sind. Und darum ist die Herzenshaltung so entscheidend. Selbst dort, wo Gott uns eigene Verantwortungen gibt, eigene Mandate gibt, eigene Aufträge gibt, wo du wirklich sagen kannst, das ist jetzt mein Mandat. Selbst dann müssen wir erkannt haben und gelehrt haben, dass wir Verwalter sind im Reich von Gott, dass das alles nicht uns gehört. Auch dort, wo ich Hauseigentümer bin, und mir Gott ein Geschenk gegeben hat, dass ich ein Haus kaufen konnte, bin ich nicht Eigentümer von dem, sondern bin ich der Haltung, eigentlich hat Gott mir das geschenkt. Eigentlich hat Gott mir das anvertraut und ich tue es für ihn verwalten und eben als treuen Verwalter. Und das ist schon mit dem Geld so, dass wir in dieser Haltung sind. Alles, was ich habe, alles, was mir anvertraut ist, mein Besitz, mein Eigentum, mein Kapital, meine Zeit, meine Ferien, all das gehört am Schluss gar nicht mir, sondern ist mir von Gott anvertraut, das gehört alles Gott. Und ich bin der Verwalter, der das Gut, das er mir anvertraut, in seinem Sinn und in seinem Geist verwalten. Das haben wir auch noch angeschaut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip und es entlastet uns extrem. Wisst ihr, wenn ich für alles verantwortlich bin und muss herstehen, Geschäftsinhaber und so weiter, und nachher liegt die ganze Bürden und die ganzen Entscheidungen und all die Sachen, die da kommen, liegt alles auf mir, dann habe ich einen riesen Stress. Aber wenn ich weiss, ich bin hier nur der Verwalter. Und wenn es da ein Problem gibt, dann kann ich sagen, hallo, Eigentümer, du hast ein Problem. Ich bin ja nur der Verwalter, es geht jetzt da, glaube ich, ein paar Kappen, solltest du vielleicht mal schauen. Ich kann alles machen, was ich kann, aber irgendwo sind Grenzen. Und da geht es nicht mehr weiter. Und es gibt eine entspannte Haltung. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle zusammen noch fest dürfen lernen. Und wo wir gerade als Schweizer eine sehr starke Fehlprägung mit auf einen Weg überkommen, wo wir so stark auf Kontrolle, stark auf Sicherheit beruht sind, stark auf dem Ding sind, wir müssen alles im Griff haben. Und ihr merkt genau dann und in diesen Momenten, wo der Gott so gewisse Sachen wo zulässt, dass es dir entgleitet, zulässt, dass du es nicht mehr im Griff hast, zulässt, dass es mal auch finanziell vielleicht eng wird, passiert etwas in deinem Herz. Schon gemerkt? Oder solange es uns gut geht und solange alles kein Problem ist, immer das Gefühl, es ist kein Problem. Oder? Ich bin ein guter Verwalter und Gott schaut auch gut und ist alles super. Aber in dem Moment, wo dann irgendwo mal etwas nicht mehr so läuft, wie es sollte, merkst plötzlich, was löst das jetzt in deinem Herz aus? Plötzlich kommen Existenzängste auf. Kennt ihr das? Wie kann ich meine Familie noch versorgen, wenn ich arbeitslos bin? Wie kann ich noch den Zins zahlen und so weiter? Und plötzlich kommt so das Ding, oder? Das haben wir vermutlich alle schon mal im Kleineren oder im Größeren erlebt. Und genau in diesen Momenten darfst du wissen, und darfst du dich zurücklehnen und darfst du dich zu deinem Gott, dein Herz zu deinem Gott bei deinem Gott andocken und sagen, wir haben ein Problem. Wie sieht die Lösung aus? Nicht ich habe ein Problem. Wir oder du. Und in dieser Haltung, in dieser Freiheit, das nachher anzugehen können und zu erleben und zu sehen, wie Gott nachher durchdreht. Wir haben alle vielleicht schwierige Situationen in unserem Leben erlebt. Aber ich habe kürzlich das ganze Hiob-Buch nochmal durchgelesen. Und wenn ich die Geschichte so lese, der Mann war erfolgreich. Der Mann war gesegnet. Der Mann war gottesfürchtig. Er hatte ein grosses Ansehen und einen guten Ruf. Er hatte den Armen geholfen. Er hatte alles. Familie, Frau, Kinder, Enkelkinder sehr wahrscheinlich schon. Und er hatte alles. Und was passiert mit dem Mann, wo ihm plötzlich das alles abhanden kommt? Und es ist schon, also wir kennen die Geschichte sehr wahrscheinlich, die meisten kennen sie, aber man liest das so und denkt, ja, aber schon nur die Vorstellung, wie viele Kinder hat er gehabt? Ich glaube 7, hey. Kann das sein? Bis gar nicht mehr. Wie? 10? Ist ja egal. Alle Kinder sind versammelt in einem Haus, haben ein Fest dort, der Wirbelwind kommt, das Haus stürzt ein und begrabt die ganze. Alle Kinder. Deine ganze Familie. Alles, was du jetzt jahrzehntelang dafür gelebt hast, dich eingesetzt hast, dich hergegeben hast, Opfer gebracht hast, verzichtet hast, gelebt hast, dein Herz drin gelegt hast, einfach auf einen Tätsch, alle deine Kinder tot. Das muss man sich schon mal irgendwo verstehen. Es ist schon noch. Es ist extrem. Und dann, in diesem Moment, wir können sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Herr. Also ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Wie schnell kommen wir in das Denken rein, oh, was habe ich falsch gemacht? Oh, wo hat irgendwie der Find Anrecht? Und warum hat Gott mich verlassen? Wo ist jetzt Gott plötzlich? Jetzt ist Gott nie mehr. Also Gott ist nur dann da, wenn er mich segnet und wenn es mir schlecht geht, ist er nicht mehr da, dann hat er mich verlassen. Oder das empfinden ganz viele Leute so. Und das empfinden die schon, wie viel kleinere Sachen sind. Das kleinste Problem, und schon hat Gott mich verlassen, ist nicht mehr da. Und nachher kommt genau das, der findliche, satanische Angriff, der hier beim Hiob über seine Frau nachher reingekommen ist, schwör Gott ab und stirb. Cooler seelsorgerlicher Ratschlag, den sie ihm da gibt. Schwör doch dem Gott ab. Jetzt bist du dem ja ein Leben lang treu gewesen. Du hast Opfer gegeben, du hast dir Zähne gegeben, du bist zu den Armen grosszügig gewesen und bist ein guter Verwalter gewesen von deinen Herden und Hirten und all, hast allen grosszügig gegeben. Und was ist jetzt der Dank dafür? Und jetzt geht's. Der war schlecht. Schwör doch dem Gott ab und stirb. Und das ist genau die Botschaft, die der Teufel in diese Situation hineinbringt. Wenn es mal nicht so gut geht. Um dort zurückzugehen und zu sagen, nein, ich bleibe meinem Gott treu. Und es hat dann auch ein langes Ringen angefangen, der Hiob mit Gott hatte. Weil er hat schon gefunden, das ist jetzt irgendwie also schon ungerecht. Das ist eigentlich gemein, was mir da passiert. Das ist absolut fies. Es gibt keinen Grund, dass Gott mich so dran nimmt, hat er gefunden. Und dann kommt ja die ganze Auseinandersetzung von seinen Freunden, die eben genau auf der Schiene laufen. Ja, da muss irgendwo Sünde in deinem Leben sein, da muss noch irgendwo ein Einfallstor sein, da muss noch irgendetwas verborgen, vielleicht ist noch ein Vorfahrenschuld da oder irgendetwas, da muss etwas sein. Und da ist nichts. Und da drinnen, in diesen harten Prüfungen vom Leben, dem Gott treu zu bleiben. Und das heisst nicht einfach Ja und Amen zu allem zu sagen und die Hände in die Schoß zu legen und zu sagen, ja, es kommt dann schon wieder gut. Also, wenn ich dann kapitelweise und das Ringen von dem Hiob mit dem Gott lese, aber, du hast doch, und wo ist mein Richter, wo ist mein Fürsprecher, wo ist da Gerechtigkeit, das kann doch nicht sein. Er verzweifelt fast an dem, er schreit zu seinem Gott und er fordert die Gerechtigkeit und er fordert Gott raus. Und bis sich Gott offenbart, auf eine ganz neue, tiefe Art, und der Hiob muss erkennen, bis jetzt habe ich dich nur vom Gehören sagen gekannt. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich dich erkannt, wer du wirklich bist. Und nachher, was nachher steht, das fasziniert mich schon. Er heisst, Gott hat ihn nochmal viel reicher gesegnet als vorher und hat ihm nochmal Söhne und Töchter geschenkt. Ja, alles wiederhergestellt, noch mehr im Treuen, im kleinen Treu über grösseres Gesetz. Das ist das Prinzip. Und am Schluss geht es eben nicht darum, was ich mache alleine, sondern es geht eben um Beziehung, um das Herz vom Verwalter zum Eigentümer. Am Schluss geht es nicht nur darum, dass ein Verwalter treu ist im Sinne von, dass seine Buchhaltung stimmt, dass er nicht lügt und nicht beschissen hat und nicht noch für sich irgendetwas abzweigt hat, sondern am Schluss geht es eigentlich darum, dass der Verwalter das Herz vom Eigentümer widerspiegelt. Die Werte, der Charakter vom Eigentümer repräsentiert. Es ist ja vorher auch erwähnt worden, er ist ein Repräsentant vom Eigentümer. Er handelt nicht nur einfach treu und gerecht, sondern er handelt auch im Sinn, im Geist und in der Vollmacht vom Eigentümer. Und tut so eigentlich auch das Herz vom Eigentümer repräsentieren. Und das ist ganz etwas Wichtiges, dass wir das verstehen. Und wenn wir dann das sehen, dann merken wir, aha, eigentlich ist ja das genau das, was Gott auch bei uns macht. Er macht ja uns zu seinen Verwalter. Nicht im Sinn, dass wir einfach einen Job haben, nicht im Sinn, dass wir einfach irgendeine Aufgabe gerecht und treu erfüllen, sondern in dem Sinn, dass er uns zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern ruft. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir das ja, 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und der Begriff dort im Alten Testament, im Hebräischen, das Zelem, das Bild, das Abbild, das Vorbild, das heisst eigentlich wirklich, wenn man es genau anschaut, das heisst eigentlich, ich mache dich zu meinem Repräsentant. Zu meinem Abbild. Und das ist auch interessant, wenn man dann ein bisschen weiter liest, im 1. Mose 5, im Kapitel 5, Vers 3, da heisst es nachher, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Das hat mich so interessant gedacht. Steht da praktisch nochmal genau das Gleiche. Es ist übrigens auch der gleiche Begriff drin, das Zelem. Darum habe ich das nämlich auch gefunden, die Bibelstelle hier. Also Gott schafft den Mensch nach seinem Bild, als sein Repräsentant, als sein Verwalter, als sein Sohn. Und hier heisst es nachher vom Adam über seinen dritten Sohn, und Adam war 130 und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Also jetzt geht wie etwas von dieser Vaterschaft, von dem Bild, das in Adam hineingelegt ist, das ein Repräsentant von Gott ist, geht jetzt in seinen Sohn auch hinein. Und das ist wieder ein Abbild von ihm. Also so geht das irgendwo wie weiter, über Generationen. Und wenn wir nachher bei Jesus sind und im Johannes 14 lesen, was Jesus dort gesagt hat. Johannes 14, Vers 9. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Und Jesus tut eigentlich genau das hier aufnehmen, was schon bei Adam war. Er nimmt das auf, was Verwalterschaft eigentlich ist. Er sagt, wenn ihr mich seht als Sohn, dann seht ihr den, der mich geschickt hat. Ich repräsentiere den Eigentümer. Ich repräsentiere den, der mich beauftragt hat. Und ich komme in seine Autorität, ich komme in seinem Auftrag. Ich tue seine Mandat vertreten. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr ihn. Und das ist eigentlich das Schlüsselprinzip von Verwalterschaft. Und am Schluss, ihr merkt es jetzt, wenn wir von Verwalterschaft reden, reden wir immer von Sohnschaft. Und da geht es nicht nur noch darum, und das ist mir wichtig, dass ihr das seht, dass da geht es jetzt nicht nur noch ums Machen. Oder wenn wir von Verwalterschaft reden, sind wir manchmal so ein bisschen Gefahr, dass wir in dem Machen sind. Ein Verwalter, der macht ja, der tut Buchhaltung führen, der tut das Geld verwalten, der tut Besitztümer verwalten. Und das ist so der Organisator, das ist so ein bisschen der vieles macht. Aber im Grunde genommen ist das Machen nicht im Vordergrund, sondern im Grunde genommen ist eine tiefere Ebene dort, wo es geht, er ist der Repräsentant vom Eigentümer. Und wenn du ihn siehst, siehst du den, der ihn geschickt hat, der ihn gesendet hat. Und das ist das, was Jesus vorgelebt hat. Und Jesus selber hat zu seiner ganzen Lebzeit immer in diesem Prinzip gelebt. Er sagt, ich mache überhaupt nichts von mir aus. Sondern ich tue nur das, was ich der Vater im Himmel sieht, tue. Das ist Verwalterschaft. Aber das ist gleichzeitig, und das spürt ihr jetzt, das ist gleichzeitig Sohnschaft. Ein reifer Sohn, der in die Sohnschaft hineingewachsen ist, der erkennt, wer Gott ist und wer er ist und was er für ein Mandat hat, was er für eine Berufung hat, was er für eine Salbung hat, was er für eine Vollmacht hat, der tut das, sein Gott zu verherrlichen, für seinen Auftraggeber zu verherrlichen. Und er tut nicht sich selber in den Vordergrund stellen, sondern er tut den in den Vordergrund stellen, den er beauftragt hat, den er gesendet hat, und ihn und sein Herz repräsentiert er. Und zudem sind wir alle gesetzt. Wir sind alle eingesetzt als Verwalter vom Reich von Gott. Und nicht, dass wir es einfach gut machen. Das dürfen wir schon gut machen, sondern dass man durch uns den sieht, der uns bevollmächtigt hat. Durch uns den sieht, der uns beauftragt hat. Durch uns der Christus sichtbar wird. Genauso wie Jesus kann sagen, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. So ist es, wenn die Welt der Leib sieht, in Einheit, in Liebe. Sieht die Welt, der Vater. Darum funktioniert das an diesem Tagesschulfest und das funktioniert auch an diesen Konferenzen, wenn die Welt die Einheit, die Liebe vom Leib sieht, wo der Leib von Christus ist, dann sieht die Welt, der Vater. Das ist eine hochevangelistische Komponente, die in dem verborgen ist. Die Leute erkennen den Vater, wenn wir gute, reife Repräsentanten von Gott sein, egal was wir machen. Natürlich ist unser Machen auch gefragt, dass wir das auch gut und treu und zuverlässig machen. Aber immer aus der Haltung raus von der Dienerschaft, von der Verfügbarkeit und nicht vom Perfektionismus und vom Meinen, jetzt muss ich es erkrampfen, für möglichst gut dazustehen. Dass ja der Ruf von Gott nicht noch Schaden leidet. Gell? Das ist manchmal eine kleine Spannung. Spürt ihr das? Also alle die perfektionistisch veranlagt sind, für die ist das eine grosse Spannung. Und für alle die liederlich veranlagt sind, ist das auch eine grosse Spannung. Hier nicht das Gefühl zu haben, ja, ich mache das für Gott, das ist schon recht. Und ja, jetzt ist es halt ein bisschen Chaos, aber anyway. Und die perfektionistisch veranlagt sind, die irgendwo plötzlich in den Stress kommen, ich muss es ganz gut machen, sonst reicht es nicht. Und beide verfehlen irgendwo das Ziel, von echten Repräsentanten zu sein. Wenn du nämlich in dieser Gelassenheit kommst, wenn du in diesem Frieden kommst und weisst, ich muss es nicht perfekt machen, aber ich mache es einfach gut, und zwar so gut, wie ich es kann, ohne mich zu stressen, dann bist du weder liederlich noch überperfekt, sondern dann machst du es einfach so, wie es dir entspricht und wie dein Herz Frieden hat darüber. Und dann ist es gut. Und dann ist es bei dir nicht gleich wie bei mir. Und bei dir nicht gleich wie bei dir. Gell? Und dann müssen wir nicht vergleichen. Und das Gefühl haben, das ist ein Chaot und der hat es halt im Griff. Wir sind so gelismet, wie wir gelismet sind. Und wir dienen so, wie wir gemacht sind. Und wir dürfen dort drinnen unserem Charakter, an unserem Herz, Veränderungsprozesse durch den Heiligen Geist wirken. Wir werden umgestaltet in sein Bild. Aber wir bleiben trotzdem unterschiedlich, gell? Einfach, dass wir uns da nicht gegenseitig unter Druck setzen. Gibt es darum auch unter Christen? so ein bisschen nach das Motto, für Gott ist nur das Beste gut genug. Das finde ich einen grundsätzlich richtigen Satz. Aber es kann je nachdem, wie du gelismet bist, kann dir das einen enormen Druck geben. Kann dir das in einen enormen Perfektionismus und in ein Machertum hineintreiben, wo Jesus ganz klar nicht wollte. Und jetzt noch ein letzter Gedanke. Wie können wir in die Verwalterschaft Gott gegenüber hineinwachsen? Wie können wir in die Haltung hineinwachsen? Und da kommt jetzt das ganze Prinzip von der Vaterschaft und von der Sohnschaft letztendlich rein. Wir brauchen eine Zeit vom Training. Eine Zeit, wo wir lernen können, im Mandat und in der Autorität von jemand anderem auch hier auf der Erde zu leben, dass wir dann auch unser eigenes entdecken können. Lukas 2, Vers 51 heisst es. Das ist die Geschichte, wo der 12-jährige Jesus im Tempel war mit seinen Eltern und nachher ist er nicht mehr mit heimgekommen. Und die Eltern haben ihn ganz verzweifelt an allen Orten gesucht. Und dann sind sie wieder zurück nach Jerusalem gegangen und haben ihn im Tempel gefunden, wie er da mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern diskutiert hat. Und dann kommt der Satz, ich lese es jetzt ab Vers 49, und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist ein wichtiger Satz hier, und er war ihnen untertan. Das ist jetzt lauterdeutsch untertan, das klingt jetzt so ein bisschen. Eigentlich heisst es, er ist einfach gehorsam gewesen. Er hat sich der Autorität von seinen Eltern unterordnet. Der 12-jährige Jesus, wer ist hier 12? Der da nicht gleich. Also, das ist ein wichtiges Alter, gell? Da meint man nämlich mit 12, jetzt hat man dann so langsam alles im Griff. Man kann so etwa alles, und die Eltern, das ist schon noch nett, dass die auch noch da sind, aber eigentlich kann ich das alles selber jetzt. Und das ist cool, das Alter. Ich freue mich, da ist auch noch der ganze Pubertätsstress noch nicht, das ganze Gestürm da ist auch noch nicht, da bist du so richtig im vollen Saft, oder? Zwar noch Kind, aber kannst gleich schon alles. Und das ist ein super, super Alter. Das finde ich das tollste Alter, das es gibt, 12. Also es ist nicht nur so 11, 12, das ist so dort rum. Bevor dann das Pubertätsgestürm losgeht und dann kommt alles wieder durcheinander. Und dann geht es wieder ein paar Jahre und dann kommst du wieder, kommt es dann wieder gut, gell? Und der 12-jährige Jesus entscheidet sich, alles einer, der gezeugt ist vom Heiligen Geist, als einer, der schon dann der Sohn von Gott ist. Er entscheidet sich, dieser irdischen, menschlichen Autorität von Maria und Josef zu unterordnen. Wo der Josef nicht einmal sein lieblicher Vater ist. Und wo das alles Leute sind, die im Alten Testament leben, im Alten Bund leben, keine Ahnung von Gnade haben, keine Ahnung vom Heiligen Geist haben, nicht in diesem neuen Bund leben, im Gesetz leben. In diesem jüdischen Gesetz sind, in diesen Traditionen sind, in diesen Vorschriften sind und in all dem, was einfach so ist, wie es dann war. Und in aller Treue das Leben und den Jesus erziehen, den Jesus ermahnen, züchtigen, was auch immer alles dazugehört. Und Jesus unterordnet sich dort. Und tut die Elternschaft, die ihm gegeben ist, die menschliche Elternschaft, die ihm gegeben ist, ehren, achten und tut sich dort einordnen. Und das klingt mir ganz ein wichtiger und ein entscheidendes Moment. Und es zeigt etwas, es hat wieder mit diesem Reifeprozess zu tun. Und erst viel später lesen wir nachher, wo Jesus auftreten ist, wo er sich dann vom Johannes taufen lassen am Jordan und die Stimme aus dem Himmel kam und gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und dann kommt der Heilige Geist auf ihn, erfüllt ihn nochmal neu, führt ihn in die Wüste, hat den Kampf mit dem Teufel. Und nachher tritt er raus und fährt Zeichen von Wunder tun und tut das Evangelium vom Reich von Gott proklamieren mit Macht und begleitenden Zeichen. Und diese ganze Dienst, die man in den Evangelien kennen, geht dort los. Und dort war er sehr wahrscheinlich schon ungefähr 30 gewesen. Und vorher hat er ein ganz normales, unscheinbares Leben geführt als Zimmermann. Er hat sehr wahrscheinlich die Lehre in der Werkstatt von seinem Vater gemacht. In Nazareth dort hat gearbeitet, hat sich zurüsten lassen, unterweisen. Und ich meine, 30, da bist du nicht mehr 12, gell? Und war sehr wahrscheinlich daheim so lange. Es war dann normal, dass man daheim gewohnt hat, bis man geheiratet hat. Und nachher ist man erst ausgezogen und hat einen neuen Haushalt gegründet. Und das ist schon etwas, was ich merke, die Demut, die Jesus hat. Sich unter menschliche Autorität zu beugen, die unperfekt ist, die sündhaft ist, die eigentlich weniger gut ist, als das, was in ihm drin war. Der hat das gar nicht nötig gehabt. Da können sie sagen, wisst ihr was, Freunde? So mit 12. He. So aus diesen Schriftgelehrten und diesen Fahrern habe ich jetzt eigentlich ein bisschen gezeigt, wo Gott hockt. Da kommen überhaupt nicht raus, die Typen. Ich weiß es ehrlich gesagt besser, ich komme nämlich von dort. Ich kann jetzt mal kurz erklären, wie das alles da funktioniert. Gell? Und wir können dir genau gleiche Haltung an seinen Eltern gegenüber begegnen. Sagen, wisst ihr was, ich weiß es eigentlich besser als dir. Der hat es eigentlich im Fall. Nur so. Unter uns sieht er jetzt im Fall überhaupt nicht im Griff. Ich weiß ganz genau, was ihr alles falsch macht. Gell, Elena, das weiss man, was die Eltern alles falsch machen. Das könnt ihr super, super auflisten. Und trotzdem, das ist eben jetzt der Schlüssel, trotzdem, die Unterordnung, trotzdem, der Gehorsam, trotzdem, die Ordnungen, wo man drinnen ist, zu achten. Wo Johannes der Täufer am Taufen ist und Jesus kommt auf ihn zu und sagt der Johannes sofort, er erkennt sofort, wow, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und dann kommt Jesus und sagt, ich möchte mich jetzt gerne taufen. Und Johannes sagt, hallo, verkehrt. Weißt du, ich müsste eigentlich mich von dir taufen. Und auch dort wieder, wir sehen einfach, wie sich Jesus demütigt, wie er sich freiwillig unterordnet, auch dort wieder der Autorität von Johannes unterordnet, und sagt, nein, ich lasse mich von dir taufen. Und der Johannes erkennt, was da abgeht. Er macht es nachher auch. Und sagt nachher, nach ihm wird einer kommen, der wird nicht mit Wasser taufen, sondern er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und das ist das, was ich merke, dort sind wir manchmal noch so ein bisschen widerspenstig, gell? Wenn es nicht darum geht, sich auch menschlicher Autorität unterzuordnen, einzuordnen. Gerade wenn die ein bisschen mühsam sind, unreif sind, selber so Sachen haben, die sie nicht so im Griff haben. Das kann ein Chef sein, das können die eigenen Eltern sein, das kann ein geistlicher Leiter sein oder whatever. Sich dort in der Treue einzuordnen und die das Ehre Vater und Mutter, das zu üben, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, eben auch hier im Kleinen treu sein und Gott wird dir das Mandat über das Größere geben. Und dort Repräsentanten zu sein. Gellet jetzt dir Kinder? Ihr tut auch eure Familie repräsentieren, hast du das gewusst? Also wenn du neu hergehst, Joya, gell? Dann geht nicht einfach Joya dort her, sondern dann tust du die Familie Schneider repräsentieren. Gell? Das heisst repräsentieren, verstehst du das? Ja, wie eigentlich verkörpern oder wie zeigen. He? Also eigentlich zeigst du, was für Werte, was für eine Familienkultur haben wir und das lebst du eigentlich. Also, das musst du gar nicht sagen, das machst du einfach. Gell? Das passiert einfach. Aber in dem Mass, wie du mit deinem Herz, mit deinen Eltern eins bist, in dem bist du eine gute eben Repräsentantin, jemand, der das nachher auf eine gute Art kann. Und wenn die Herzensverbindung nicht mehr stimmt, dann kannst du kein guter Repräsentant mehr sein. Und darum ist diese Beziehung immer wieder ganz entscheidend. Wir können nur dann Repräsentanten von Gott sein, wenn wir sein Herz kennen. Und wir können nur dann Repräsentanten sein von einer Firma, wenn wir das Herz vom Eigentümer, vom Firmeninhaber oder vom Chef oder wer so immer ist, kennen. Und das ist eine Aufgabe und eine Herausforderung. Du musst den lernen kennen. Ich war mal so in einem Ding, wo Coca-Cola-Mitarbeiter waren. Die hatten dort auch so ein Seminar, eine Weiterbildung im Seminarraum nebenan, wo wir irgendeine Ausbildung hatten. Dann sind die alle da mit dem Coca-Cola-Logo und diesen Leibli und diesen Mützli rumgelaufen. Und du hast einfach gemerkt, dass sie repräsentieren Coca-Cola. Die Firma. Die Werte, die für die Firma steht. Du kannst nicht einfach irgendetwas Eigenes dort bringen. Und irgendwo dann sagen, ja, aber weißt, im Grunde genommen, weißt, in meinem Privatleben, da trinke ich Pepsi. Beauty ist ja furchtbar, aber ist halt mein Job hier, jetzt muss ich auch Coca-Cola verkaufen, schon recht, ja, ist schon gut, machen das schon, oh, versteht ihr? Wie glaubwürdig ist das? Überhaupt nicht, oder? Und dort müssen wir wirklich auf unser Herz aufpassen, dass wir nicht einfach irgendetwas machen, weil man es muss, weil man es sollte, sondern dass wir wirklich von Herzen können Repräsentanten sein von denen, die uns zugeordnet sind. Und das ist bei einem Josef in Ägypten so gewesen. Der Josef ist nie Pharao geworden. Er hat nie müssen Pharao werden und das war überhaupt nicht sein Mandat gewesen. Aber er war erster nach dem Pharao gewesen. Er hatte alle Autorität gehabt, alle Vollmachten gehabt, die der Pharao gegeben hat. Er konnte die gleichen Erlässe wie der Pharao. Das ist ein super Bild für einen Repräsentant. Er ist nie Pharao geworden, das war auch nie sein Ding. Ja, der Daniel beim Nebukadnezar, genau das Gleiche. Das heisst dort, der babylonische König hat ihm alle Autorität gegeben. Und er konnte alles können machen im Auftrag des Königs. Und hat den König repräsentiert. Er ist nie König geworden von Babylon. Das war auch nicht sein Ding, müssen wir gar nicht. Und da schließt sich jetzt wieder ein bisschen der Kreis, das, was ich am Anfang gesagt habe, wo der Stefan Vater gesagt hat, wir müssen nicht Politiker werden, wir müssen nicht Bundesrat werden. Aber vielleicht bist du jemand, wo man einen Bundesrat, ein geistlicher Ratgeber kann sein kann. Aber ein Politiker, ja, ich muss ja nicht der Bundesrat sein. Es kann ja auch einfach der Lokalpolitiker von Heimberg oder von Kissen oder von Steffisburg oder von Thun sein. Längt ja auch. Ich muss im Kleinen anfangen, im Kleinen treu sein. Aber das heisst nicht, dass du nachher in die Politik einsteigen musst und den Job musst übernehmen. Du bist einfach treu. Und du dienst dieser Person, die im Amt ist, du dienst dieser Person, die in Verantwortung ist. Aber es kann sein, und das ist auch passiert in der Bibel, es gibt Leute, die tatsächlich Nachfolger geworden sind, die jahrelang treu an der Seite von jemandem waren. Kennt ihr da jemanden? Ja. Genau, der Elisa, Melia. Mhm. Ja. Der Josua, Mose, ja. Josua hat 40 Jahre lang durch die ganze Wüstenwanderung durch, ist er ein treuer Diener von Mose gewesen. Treuer Diener, Verwalter. Immer im zweiten Glied gestanden, wo der Mose abgetreten ist, hat Gott den Mann genommen und ihn eingesetzt. Es kann passieren, dass du dann tatsächlich ein Mandat kannst übernehmen, wo du vorher Diener warst. Aber es kann sein, dass du das nie wirst sein und auch nicht musst sein. Also musst du dir keinen Stress machen. Das kannst du dir dann schenken. Genau. Und ich bin noch darauf aufmerksam gemacht worden, es geht hier wirklich um Leiterschaftsmandat. Gell? Wenn dir selber in eurem Leben, in eurem Umfeld. Du merkst, du hast eigentlich eine Last auf dem Herz, du hast eine Leidenschaft auf dem Herz, etwas, was du schon lange auf dem Herz trägst, was du gerne machen willst. Gell, dort musst du nicht warten, dass irgendjemand kommt und sagt, oh, jetzt mach es hier oder mach es da oder mach es so, sondern mach es einfach. Klar ist es gut, wenn du es mit deiner Gemeinde und deiner Leidenschaft besprichst und das nachher auch in diesem Auftrag und in der Salbung und in diesem Schutz machst. Aber einfach, dass du das, was du spürst, was du auf dem Herz hast und was dir Gott als Auftrag gibt, dass du dort treu bist und das so machst. Gell, Regula, du hast noch nie etwas erzählt jetzt vor der ganzen Gemeinde. Das muss nicht jetzt sein, gell, aber die Regula hat so etwas auf dem Herz, wo sie spürt, das ist etwas, was mir Gott schon lange aufs Herz hat, wo sie jetzt dran ist, hat es mit uns bewegt und wo sich so langsam etwas entwickelt hat und wo ich Freude habe, weißt? Das ist genau so etwas, was sie schon seit Jahren auf dem Herz hat. Ich glaube, jedes von euch hat so Sachen, die schon lange auf dem Herz dreht. Und vergrabt eure Talente nicht. Ihr habt es anvertraut bekommen, damit ihr wuchern, damit ihr das gewinnbringend einsetzt und damit sich das vermehrt. Einfach das noch so zur Klärung. Wenn es um Leiterschaftsmandat geht, musst du nichts selber nehmen. Da tut dir Gott durch Training durch das geben. Aber wenn es einfach so um Sachen geht, die du einfach vom Herzen hast, die du sollst machen, die du sollst treu sein, dann darfst du es so einfach machen.
Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen. Zwei Sachen. Also, wenn wir jemanden sehen, der seinem Vater oder seinen Eltern gleicht, dann merkt man ja das. Manchmal ist es nur der Blick oder da, wie jemand läuft. Und so ist es eigentlich in unserem Herzen und im Geist gebrochen. Oh. Also, wenn wir ein Sohn sind von Gott oder eben auch an einem Ort uns einordnen, dann erkennt man das. Dann sieht man in dir, manchmal ist es nicht ein Winnis machen, aber man sieht in dir, aha, du gehörst hierher oder du kommst von dem. Du bist wie der Gesandte oder du bist wie Tochter oder der Sohn von, wenn ich jetzt Joy anschaue, sehe ich in dir Merkmale von deinen Eltern äußerlich. Aber es geht eben im Geist genau gleich. Man kennt nachher, dass jemand in der gleichen Herzenshaltung ist. Das hat mir noch hilfreich gedacht. Unsere früheren Nachbarn hatten Kinder, die ganz viele Pflegeeltern erlebt haben, von einer Pflegemutter zur anderen gekommen. Und nachher sind sie bei uns ins Quartier gezogen. Und nachher haben sie wie erlebt, dass wir dort gewohnt haben. Unsere Nachbarn sind auch mit Jesus unterwegs. Und einmal hat eines dieser Mädchen gesagt, seid ihr eigentlich Cousine? Oder seid ihr verwandt? Oder warum seid ihr so ähnlich? Und zuerst bin ich gar nicht nachgekommen, was sie sagen wollte. Es war ein 8-jähriges Kind. Und dann irgendwann, Wochen später, habe ich gemerkt, dass das Mädchen hat etwas gespürt, was uns verbindet. Aber hat nicht gewusst, wie dem sagen. Und eigentlich ist es, dass wir beide das Herz von Jesus für Jesus haben. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das Kind hat nicht können, dem Namen sonst geben, außer dass er gewusst, aha, sind ihr irgendwie so nahe verwandt, dass ihr so vertraut seid? Oder warum seid ihr so ähnlich? Und bis ich das begriffen habe, ist es echt lang gegangen. Und dann irgendwann habe ich wirklich verstanden, was sie gemeint. Und das merke ich auch, wenn man von der Verwalterschaft redet. Vielleicht hilft das noch. In uns wird man dann erkennen, dass wir in der gleichen Haltung sind, im gleichen Sinn, wie eine Stimme sind. Also, dass es nicht mehr darauf ankommt, ob der, der über mir ist, wo ich ihm diene, etwas sagt oder es ich mache. Es ist in der gleichen Stimme. Das heisst nicht, dass wir eine Kopie sind, das gar nicht. Aber im Herz hat es wie die gleiche Stimme. Versteht ihr, was ich meine?
Genau. Also vom David heisst es übrigens in ganz, ganz vielen Stellen immer wieder. David, der Sohn Isais. Also nicht zählt, aber Es ist interessant, wie die Identität von David immer wieder über das Herz von seinem Vater definiert wird. Der David, der Sohn von Isai. Und so, eben der Repräsentant, könnte man sagen, von Isai. Der Isai hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Das hat uns der Johann mal in einem Wochenende hier erklärt. Mögt ihr euch vielleicht erinnern, das ist schon ein bisschen länger her. Und wir landen hier und ich danke dir, Jesus, dass du selber uns das vorgelebt hast. Ein Repräsentant, ein Sohn zu sein, ein Verwalter zu sein von deinem Vater im Himmel. Ein Repräsentant zu sein, Sohn zu sein und Verwalter zu sein, ist letztendlich alles das Gleiche. Weil es um das Herz geht, weil es um die Charaktereigenschaft geht. Und ich danke dir, dass wir alle dürfen umgestaltet werden in dein Bild. Das war dein Plan und dein Ziel gewesen, dass wir so sind, wie du bist. Und wenn du ein Repräsentant vom Vater bist, dann sind wir das auch. Wir sind ein Repräsentant von dir, aber durch das, dass wir es von dir sind, auch vom Vater. Und ich wünsche mir, und es ist mein Gebet, dass da, wo die Welt die Gemeinde sieht, die Einheit und die Liebe vor der Gemeinde sieht, dass sie dich sieht und erkennt. Und das wollen wir auch noch einmal aussprechen, gerade über all diese Tagesschulen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber über diese Kinder, über diese Eltern, die das gestern erlebt haben, dass das auch etwas pflanzt sein in die Herzen, die nachhaltig ist, die weitergeht, wo dein Reich sichtbar wird. Mhm. Genau, ich setze euch alle zusammen frei im Namen von Jesus, dass ihr eure vorbereiteten Werke, die der Herr für euch hat, dass ihr die erkennt. Ich segne euch mit geöffneten Augen vom Herzen, dass ihr erkennt, wer ihr seid und dass ihr erkennt, wo die Werke sind, wo ihr drinnen gehen sollt. Und ich freue mich schon auf die Zeugnisse, auf die Erlebnisberichte, wenn so Sachen passieren. Und ich setze euch frei, als Lieb, als Gemeinde wirklich können, die Leuchten zu sein, das Licht zu sein, das Salz zu sein, dieser Welt, euren Arbeitsplätzen, eurer Nachbarschaft, wo immer ihr seid, wo euch Gott dazu gesetzt und gesendet hat. Amen.